Für die Predigt hören wir einige Verse aus dem ersten Korintherbrief, den wir auch im Hauskreis gerade lesen. 1. Korintherbrief 9, die Verse 24 bis 27. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth: Wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge. Jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich laufe aber nicht wie aufs Ungewisse. Ich kämpfe mit der Faust nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Wir beten. Herr Christus, bitte lass uns diese ernsten Worte von Paulus zu Herzen gehen, dass wir als deine erlösten Kinder dir nachfolgen. Bitte sende du deinen Heiligen Geist, dass wir dein Wort in unserem Herzen gerne aufnehmen. Amen. Ja, der Kampf des Glaubens oder der Lauf des Glaubens. Zupackend, zuchtvoll und zielstrebig. Liebe Gemeinde, wer sich ein bisschen für Sport interessiert, der weiß, Leistungssportler, das sind keine normalen Menschen. Zumindest eigentlich schon normale Menschen, aber sie haben keinen normalen Lebenswandel und haben eben einfach ein bisschen Freude dran, dass sie sich ein bisschen sportlich messen miteinander. Nee, das sind Sportler, die sich intensivst vorbereiten, monatelang, jahrelang auf ihre Wettkämpfe vorbereiten, hart trainieren und viele Entbehrungen dann auf der anderen Seite dafür in Kauf nehmen müssen. Sie setzen die besten Jahre ihres Lebens dafür ein, um ja nicht nur dabei zu sein, sondern auch zu siegen. Und das gab es schon vor über 2000 Jahren, Leistungssportler. Ihr kennt das aus dem Geschichtsunterricht, aber auch aus dem Fernsehen, die Olympischen Spiele. Das ist ja keine Erfindung der Neuzeit, sondern das gab es schon im alten Griechenland. Und da haben sich die Sportler ebenfalls total für den Wettkampf eingesetzt und alles dafür getan, um zu siegen. Und es gab nicht nur die Olympischen Spiele, sondern auch viele andere kleinere Events. Und in Korinth, da, wo Paulus lange war und da, wo er diesen Brief hinschreibt, da gab es es auch alle 2 Jahre. Das waren die sogenannten Isthmischen-Spiele. Die fanden da in Korinth statt. Und da standen unter anderem Laufen und Boxen auf dem Programm. Und Paulus nimmt hier darauf Bezug. Die Teilnehmer, die absolvierten eine intensive 10-monatige Vorbereitungszeit. Da mussten sie sich ganz aufs Training konzentrieren und ansonsten maßvoll und enthaltsam leben. Und das alles nur, um am Ende zu gewinnen und dann einen Siegerkranz auf den Kopf gesetzt zu bekommen. Möglicherweise. Und Paulus, der kannte eben diese isthmischen Spiele. Der war über 1,5 Jahre in Korinth gewesen, hatte Kontakt mit der Gemeinde, also das war ihm geläufig. Und es war ihm sicherlich auch geläufig, dass da auch Glieder der Gemeinde im Wettkampffieber waren, wenn das dann anstand. Und darum nimmt er hier darauf Bezug. Er schreibt hier in Vers 24: Wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, also in der Arena laufen, im Stadion laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis? Und dann deutet er hier den Sport als Gleichnis auf unseren Lauf, auf unseren Lauf als Christen durchs Leben und schreibt, lauft so, dass ihr ihn, den Siegespreis, erlangt. Wir wollen das nicht nur lesen und sagen, aha, das hat er den Korinthern geschrieben, sondern auch uns das sagen lassen. Und dieses Bild aus dem Sport, das ist ein guter Vergleich. Man läuft, man läuft, man läuft und dann erreicht man ein Ziel. Jetzt dürfen wir diesen Vergleich oder dieses Bild nicht in jeder Einzelheit übertragen. Gott sei Dank wird es beim Glauben nicht nur einen Sieger geben. Das wäre fürchterlich. Jeder, der diesen Glaubenslauf läuft, der ist am Ende Sieger. Jeder bekommt am Ende diesen Siegespreis, wenn wir bei Gott im Himmel in der Seligkeit ankommen. Alle, die glauben an Christus, die sind Sieger. Denken wir zurück an das Gleichnis, was wir vorhin gehört haben. Der Hausherr, der gibt jedem im Weinberg einen Silbergroschen. Egal, wie lang er da geschuftet hat in dem Weinberg. Jeder einen Silbergroschen, weil er das so wollte. Und so ist der Siegespreis für jeden Christen da, weil Gott ihn uns schenkt. Es gibt also nicht nur einen, der gewinnt. Und außerdem ist es kein Preis, den wir uns selbst verdienen können. Auch ein Sportler verdient seine Medaille am Ende nicht im volkswirtschaftlichen Sinne, sondern er bekommt die dann eben als Anerkennung seiner Leistung, wenn er gewonnen hat. Aber bei dem Preis, den Gott uns schenkt, da geht es nicht um unsere Leistung, sondern Gott entscheidet sich dazu, uns diese Medaille zu geben oder diesen Siegerkranz, denen, die an Christus glauben. Gott schenkt all denen die ewige Seligkeit, die in diesem Kampf im Lauf des Glaubens beständig bleiben bis ans Ende. Nicht aufgrund unserer Leistung schenkt er uns das, sondern um Jesu Christi willen. Jesus hat sozusagen die Medaille, den Siegerkranz für uns schon verdient, hat ihn für uns hart erarbeitet. Er hat gottgefällig gelebt, so wie wir es nicht können. Er hat Gottes Zorn und Bestrafung auf sich genommen, der eigentlich auf uns liegen sollte. Da hat er uns diesen Siegerpreis wirklich hart erarbeitet. Dir winkt die Medaille. Am Ende kommst du bei Gott an. Aber bis dahin gibt es eben diesen Lauf. Und da ist der Vergleich mit dem Sport wirklich, wirklich treffend. Paulus schreibt weiter in Vers 25, jene kämpfen, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen. Wir aber einen unvergänglichen. Daneben Sportler also, man muss da schon ein bisschen verrückt sein dafür, denke ich mal, also monatelang die wahnsinnigsten Entbehrungen auf sich, um am Ende erster an der Ziellinie zu sein, Riesenapplaus zu bekommen und einen Lorbeerkranz auf dem Kopf. Und das Ding ist dann verwelkt irgendwann. Da kannst du nichts mehr anfangen damit. Die setzen so viel Energie ein, um dann einen vergänglichen Kranz zu bekommen. Wie laufen wir unseren Glaubensweg? Wie kämpfen wir in unserem Leben, in unserem Alltag, um an Christus zu bleiben? Wenn uns dieser Siegespreis ganz groß vor Augen steht, dann würden wir sehen, dass es sich lohnt, diesen Lauf zu laufen. Wenn wir sehen, das ist unvergänglich, was da auf uns wartet. dieser Siegespreis. Gott nennt es auch die Krone des Lebens, die uns da aufgesetzt wird. Das ist unvergänglich, das ist viel wertvoller als alle Güter dieser Welt. Und das wird viel herrlicher sein als das, was wir uns vorstellen können. Und da laufen wir drauf zu. Das ist die größte Motivation, die wir haben können. Wenn für Sportler doch schon so ein vergänglicher Preis, so eine Riesenmotivation ist. Ja, wie viel mehr Motivation ist es, dieses Unvergängliche zu bekommen, die Ziellinie zu überqueren im Glauben an Christus und dann zu sagen, ja, jetzt bin ich zu Hause. Jetzt bin ich da, wo ich hinkommen wollte und sollte. Der Himmel ist ein atemberaubender, ein überwältigender Preis. Und da dürfen wir wirklich den Kopf und das Herz voll davon haben. Es ist eine Herrlichkeit, die uns da erwartet, die wir nicht ermessen können. Die Offenbarung spricht darüber, aber das sind Worte, die man versucht, etwas, was man nicht in Worte fassen kann, in Worte zu fassen. Die Herrlichkeit, der Glanz, die Freude, die Erfüllung, die in Gottes Gegenwart uns dann erwartet. Wenn wir doch das immer so groß vor Augen hätten, dann würden uns Themen und Probleme dieser Welt nicht so gefangen nehmen. Aber was bedeutet jetzt dieser Sportvergleich nun für die Zeit vor dem Zieleinlauf für uns? Also für unseren Lauf hier, für unseren Wettkampf, für unseren Kampf des Glaubens. Ich habe es vorhin schon gesagt, wir können das so zusammenfassen, zupackend, zuchtvoll und zielstrebig. So sollen wir diesen Lauf laufen. Zupackend, also engagiert, voller Elan. Paulus betont, es laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis. Das schreibt er doch, um uns deutlich zu machen, bleibt am Ball. Guckt drauf, was euch am Ende erwartet. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Er fordert sozusagen den sportlichen Ehrgeiz der Korinther heraus, die das eben kennen von ihren Stadionbesuchen. Und lenkt diesen sportlichen Ehrgeiz auf das Wichtigste, auf das Wesentlichste, auf das Leben mit Gott. Ja, wir dürfen uns ruhig in unserem sportlichen Ehrgeiz da herausfordern lassen. Schauen wir uns an, wie jetzt momentan die Wintersportler oder die Fußballer, da mit welchem Engagement die bei der Sache sind. Vorbereitet an Leib und Seele, mit jeder Muskelfaser streben sie dem Ziel zu. Einem total nebensächlichen Ziel, vergänglichem Ruhm, vergänglicher Ehre. Wir streben einem lohnenden Ziel zu, dem Wichtigsten und Wesentlichsten. Also dürfen wir jeden Tag wieder Ja zu Gott sagen. Jeden Tag wieder erkennen, Gott hat zu uns ja schon grundsätzlich Ja gesagt. Ich bin ein getaufter Christ. Was für ein Geschenk habe ich von ihm bekommen. Großartig. Also will ich das wieder ergreifen, will ich das wieder zupacken, will ich auch jeden neuen Tag ihm hinterherlaufen. Auch wenn das schwierig ist, auch wenn ich hinfalle, er hilft mir wieder auf. Aber zupacken, es liegt die Ziellinie vor mir. Ich weiß nicht, wann das ist, aber ich will da hinkommen. Wir sollten nicht lau werden, die Bibel warnt an vielen Stellen davor. Lau zu werden, weder warm noch kalt, so irgendwie vor sich dahin plätschern. So wie die Gemeinde in Laodicea, Offenbarung 3. Wenn wir merken, wir sind lau geworden, dann sollten wir damit zu Gott kommen. Es ist gut, wenn wir es merken. Es ist Gottes Arbeit an uns, dass wir das merken. Und dann dürfen wir Gott um Vergebung bitten dafür. Und uns freuen, dass er uns vergibt, dass er uns alles vergibt. Und dass wir ihn auch bitten dürfen, uns wieder neue Kraft und Mut zu schenken, ihm hinterherzulaufen. Nehmen wir uns die Sportler als Beispiel. Das zweite ist zuchtvoll. Wir sollen zuchtvoll unseren Weg gehen. Ein komisches Wort vielleicht, aber Selbstdisziplin, da könnten wir es übersetzen, das ist vielleicht ein Wort, was uns eher geläufig ist. Paulus schreibt da, Vers 25, jeder, der kämpft, also jetzt wieder auf die Sportler bezogen, jeder, der kämpft, enthält sich aller Dinge, das heißt, er lebt enthaltsam, die, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen Kranz. Ja, diese Sportler, die sich vorbereitet haben auf die Teilnahme bei diesen Spielen in Korinth, die lebten in Askese, monatelang vorher. Kein Alkohol, auf die Ernährung achten, enthielten sich sogar vom Geschlechtsverkehr, wenn sie doch verheiratet waren. Das mag vielleicht bei heutigen Sportlern etwas anders sein, aber auch da gilt, wer Höchstleistung bringen will, der muss dann auf seine Lebensweise achten. Was bedeutet das übertragen auf unser Glaubensleben? Wir wissen, dass wir uns bei Gott nichts verdienen können. Wir kriegen schon alles geschenkt. Aber damit wir Gottes Segen auch wirklich immer wieder ergreifen können, nutzen können und wir einfach näher bei ihm sind, der uns so sehr liebt, sollten wir uns auch jeden Tag immer wieder vornehmen, uns zu mäßigen. Selbstzucht statt Selbstsucht. Wir haben natürlich unsere körperlichen Bedürfnisse und wir haben Gefallen dran, dass wir etwas genießen können. Und das ist auch nicht falsch, das ist nicht grundsätzlich falsch. Auch das können wir an vielen Stellen der Bibel lesen, dass Gott uns versorgt, dass die Gaben Gottes ein Geschenk sind, dass wir dankbar genießen dürfen. Im 1. Timotheusbrief können wir davon lesen. Aber das soll nicht im Vordergrund stehen, der Genuss. Die Ich-Bezogenheit, das Lustprinzip, was heute in der Gesellschaft so ganz, ganz oben steht. Meine Bedürfnisse, ich. Aber das passt nicht zum christlichen Glauben. Denn damit entfernen wir uns von Gott. Was bedeutet das praktisch? Es ist zwar jetzt schon ein bisschen später am Tag, aber trotzdem, manche Leute schlafen länger sonntags. Wir nicht, weil wir hier zusammenkommen wollten, um Gottes Wort zu hören. Also musste man sich selbst ein bisschen in Zucht nehmen, um hierher zu kommen. Das sind kleine Dinge, die das heißt. Wenn wir uns vornehmen, immer wieder und jeden Tag, Mensch, Gott hat mir so viel geschenkt, ich darf dankbar sein. Ich weiß doch, dass sein Wille gut ist. Ich will ihm nachfolgen. Dann heißt es, dass wir manchmal zum Beispiel unsere Zunge im Zaum halten müssen und nicht alles sagen, was wir vielleicht unwillkürlich denken. Es gibt so viele kleine Beispiele, wo es um Selbstzucht geht, um sich selbst mäßigen. Dass wir alle materiellen Dinge, die Gott uns schenkt, gerne genießen dürfen, aber sie nicht über uns herrschen lassen. So schreibt Paulus auch, ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Vers 27. Und Paulus war sich sehr bewusst, dass er sich bei Gott da nichts erkauft davon. Aber es geht da eigentlich um sein eigenes Wohlbefinden, dass er sich nicht entfernt vom Geber aller guten Gaben. Also zuchtvoll, Selbstzucht. Und das Dritte, was wir schon ein bisschen angesprochen haben, zielstrebig. Ganz aufs Ziel ausgerichtet. Sich nicht ablenken lassen von den Dingen, die rechts und links neben der Arena liegen. Wenn du als Läufer gewinnen willst, da solltest du nicht nach den anderen umsehen. Da verlierst du wertvolle Sekunden. Du solltest auch nicht gemütlich pfeifend durchs Stadion laufen, um dir die Zuschauer anschauen, wenn du gewinnen willst. Sondern du musst aufs Ziel schauen. Darauf richtet sich die Konzentration. Paulus hat noch ein anderes Beispiel aus diesen isthmischen Spielen genommen, nämlich das Boxen. Er schreibt dann Vers 26, ich kämpfe mit der Faust nicht wie einer, der in die Luft schlägt. Der Boxer, der Löcher in die Luft haut, der sammelt keine Punkte. Er muss wissen, wo sein Ziel ist. Das als Vergleich. Nicht nachmachen in echt. Ja? Aber damit sind wir wieder am Anfang der Predigt. Ich muss wissen, wo das Ziel ist. Lauft aufs Ziel zu. Dieses wunderbare, herrliche Ziel, was Gott uns schenkt. Paulus schreibt, er kämpft nicht ins Ungewisse. Es ist nicht so, dass wir schwanken müssen. Komme ich da wirklich an bei Gott oder nicht? Das ist leider böse, schlimme Irrlehre in anderen Religionen und leider auch in manchen Konfessionen, die sich christlich nennen, dass der Mensch im Ungewissen gelassen wird. Aber Gott lässt uns nicht im Ungewissen. Er sagt uns zu, du kommst bei mir an, glaub an mich und du wirst selig. Und das ist dieses Ziel, das ist aller Mühen wert. Das ist allem Einsatz wert. Und wenn wir nicht diese Hoffnung der himmlischen Herrlichkeit, der himmlischen Freuden hätten, ja, dann würde unser Eifer erlahmen. Dann würden wir irgendwann resignieren. Dann würden wir irgendwann aufgeben. Schauen wir aufs Ziel und nicht auf unsere eigenen Füße. Und da brauchen wir uns nicht umdrehen nach unserer Vergangenheit mit vielen alten, unerfreulichen Geschichten, die uns Kraft und Mut nehmen können. Jesus sagt, wer seine Hand an den Pflug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Wir wollen uns nicht ablenken lassen von dem, was links und rechts neben der Laufbahn passiert. Das Stimmengewirr, was auf uns eindringt, im Internet, im Fernsehen oder sonst wo. Wir wollen uns nicht durcheinander bringen lassen davon, dass die Welt so ganz anders tickt und ganz andere Ziele hat, vergängliche Ziele. Wir wollen uns nicht ablenken lassen von dem, der hinter allem Bösen steckt, nämlich dem Teufel, der uns auf viele Arten immer wieder einflüstert, gib's doch auf. Es bringt doch eh nichts. Aber Gott ist stärker als der Teufel. Und Gott hat den letzten Feind, der dann vor unserer Ziellinie noch steht, schon besiegt, nämlich den Tod. Paulus geht später darauf ein im ersten Korintherbrief. Jesus Christus ist auferstanden. Wenn er das nicht wäre, wäre alles Müll. Dann brauchst du nicht Christ sein, macht alles überhaupt gar keinen Sinn, weil dann schaust du nicht aufs Ziel, dann schaust du nur hier auf dich selbst. Aber Christus ist auferstanden, hat den Tod besiegt, ist über diese Ziellinie schon gelaufen. Und wir werden genauso über diese Ziellinie laufen, in die Ewigkeit zu Gott, wenn unsere Zeit hier vorbei ist. Und da heißt es, durchhalten, zielbewusst laufen, sich die Kraft dafür von Gott immer wieder schenken lassen. Die Kraft für diesen Kampf, ja, das ist manchmal ein Kampf. Aber Gott schenkt uns immer wieder neu Motivation zum Dranbleiben. Er sagt uns zu, ich will doch, dass du bei mir bist. Ich will dich nicht zappeln lassen. sondern ich will, dass du dann bei mir ankommst. Und auf diesem Weg führe und leite ich dich. Amen.